Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg ist kein Glück, deinem Podcast für Zeitmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Und erst einmal vorab, vielen lieben Dank für 1005 Sterne Bewertungen dieses Podcasts auf Spotify. Endlich ist es gelungen und die 1000 sind voll. Ich habe mir so sehr gewünscht zu wissen, wer die 1000 eigentlich voll macht. Ich wollte erst schon einen kleinen Post auf Instagram machen und sagen, derjenige, der es voll macht, soll sich bitte melden. Habe noch überlegt, da irgendwann wie ein Goodie draufzulegen und dachte dann, naja, aber kontrollieren kann ich es ja nicht. Und wenn sich dann nachher ganz viele melden oder es vielleicht auch erst zeitverzögert passiert, das wäre ungünstig. Aber mein Wunsch ist mehr als in Erfüllung gegangen, denn derjenige, der die 1000 voll gemacht hat, hat sich persönlich bei mir gemeldet. Dann ist es auch noch ein ganz, ganz lieber Freund, der Thorsten, der gesagt hat, er hat sich seine Bewertung extra aufbewahrt und hat sogar noch ein paar andere motiviert, jetzt noch zu bewerten, damit er die Nummer 1000 machen kann, um endlich die Miniserie zu virtuellen Assistenzen geliefert zu bekommen. Da warten sicherlich so einige drauf und jetzt geht sie in Planung und Produktion. Heute ist es noch nicht so weit. Ich fange jetzt an, sie zu skripten und zu produzieren und in den nächsten Wochen wird sie dann hier natürlich auf diesem Channel veröffentlicht. Heute nehmen wir uns aber erst einmal die menschliche Psyche vor und vor allem, warum du besser wirkst, wenn du Fehler machst. Und das beweise ich dir mit 9 wissenschaftlich fundierten Studien, die dich garantiert überraschen und hoffentlich auch ein wenig zum Nachdenken bringen werden. Konkret wirst du hier erfahren, warum kleine Fehler dich sympathischer machen, wieso du manchmal gegen besseres Wissen widersprichst, weshalb dir ein verlorener Zehner emotional mehr zusetzt als ein gewonnener Hunderter und warum schnelles Reden charismatischer wirkt als schlaue Gedanken. Das sind nur einige von den Punkten, die in dieser und der nächsten Folge kommen werden. Und diese beiden Folgen sind kein Psychologie-Seminar. Sieh sie eher als Spiegel. Für dich, für andere, einfach von der Reflexion her, ein Spiegel für dein Denken, dein Verhalten, aber auch möglicherweise deine Wirkung auf andere. Und so ganz nebenbei wirst du auch besser verstehen, wie du mit Menschen kommunizierst, verhandelst, verkaufst und dich selbst reflektierst. Also, entweder Zettel raus, mitschreiben oder erstmal einfach zurücklehnen, alles anhören und dann nochmal in Ruhe anhören und mitschreiben. Denn was jetzt kommt, wird dir nicht nur helfen, klüger zu handeln, sondern dich wirklich auch selber ein Stück weit besser zu verstehen und deine Handlungen in verschiedenen Situationen verstehen zu können. Und legen wir los mit Punkt 1, dem sogenannten Prattfall-Effekt und der verblüffenden Macht kleiner Fehler. Hast du dich jemals dabei ertappt, dass du jemanden sofort sympathisch fandest, nur weil ihm ein kleiner Patzer passiert ist? Vielleicht hat sich dein Gegenüber beim ersten Treffen versprochen oder hat seinen Kaffee verschüttet und statt peinlich zu berührt zu sein, musstest du lächeln und hast dir gedacht, oh, das ist irgendwie niedlich, irgendwie echt, irgendwie sympathisch. Und herzlich willkommen damit beim sogenannten Prattfall-Effekt. Das ist ein psychologisches Phänomen, das besagt, Menschen wirken sympathischer, wenn sie kleine Fehler machen. Sofern, und das jetzt als große Einschränkung, sofern sie grundsätzlich kompetent erscheinen. Dahinter steht natürlich eine Studie. Der US-amerikanische Psychologe Elliot Aronson hat das in einer mittlerweile wirklich legendären Studie erforscht. Die Versuchspersonen hörten dabei 2 Tonaufnahmen. In der ersten antwortete eine Testperson souverän auf Quizfragen. In der zweiten auch, aber mit einem kleinen Extra, denn am Ende kippte sie versehentlich eine Tasse Kaffee um. Und der Clou? Die zweite Person wurde als deutlich sympathischer wahrgenommen, obwohl sie exakt die gleichen Antworten gab wie die erste. Tja, und warum? Weil wir Menschen keine perfekten Maschinen mögen. Wir mögen Menschen, die menschlich sind. Und das betrifft dich, mich, jeden von uns. In einer Welt, in der sich alle gerade heutzutage auf Social Media perfekt inszenieren. Da ist gerade eigentlich derjenige interessant, der auch mal zeigt, ich hab's vergeigt und ich stehe dazu. Wenn du bei einer Präsentation also mal ein Wort vergisst, bleib cool. Wenn du beim Date etwas Tolles sagen willst und dich verhaspelst, lächle drüber. Denn der Prattfall-Effekt funktioniert nur dann, wenn du grundsätzlich als kompetent wahrgenommen wirst. Der kleine Fehler macht dich dann nahbar, menschlich, authentisch. Wenn du allerdings ohnehin unsicher wirkst und dann noch einen Fehler machst, dann wirkt das schnell wie Inkompetenz. Und das ist die Grenze. Ich habe zwei Beispiele dafür. Zum einen erinnere ich mich an einen Unternehmer, der Investoren für sein Unternehmen suchte und der zu Beginn wirklich unglaublich steif bei dieser Präsentation wirkte, fast wie ein Roboter. Immer korrekt, immer auf Perfektion bedacht, sah fast aus wie einstudiert. Und bei diesem Live-Pitch fiel ihm dann plötzlich, weil er sich dann doch einmal ungeschickt bewegt hat, der Beamer runter. Er kam mit dem Fuß ans Kabel, hat den runtergezogen, zack, ist runtergefallen. Und erst war betretenes Schweigen von ihm, von allen, die in dem Raum saßen. Und dann kam sein Satz, sehen Sie, das ist der Realitätscheck, den jede Kalkulation braucht. Und alle haben gelacht. Und ab diesem Moment war er eben nicht mehr der streberhafte BWLer, ja, der Roboter, sondern der sympathische Typ mit Witz und Substanz. Und ja, der Deal kam auch mit einigen der Anwesenden zustande. Und ich will jetzt nicht sagen, sonst wäre der vielleicht nicht zustande gekommen. Aber die Stimmung war ganz anders und er wurde völlig anders wahrgenommen. Zweites Beispiel, es ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her, auf dem Greater Festival, da hat die Autorin des Buches Das Kind in dir muss Heimat finden, kam auf die Bühne und hat ihre Zettel sortiert und das war schon so, sie hat so ein bisschen so geraschelt damit und hat dann angefangen zu sprechen und sie ist ja nun berühmt, ja, mehrfache Spiegel-Bestseller-Autorin, alle haben gefiebert, so was sie jetzt so sagen wird, hat auch eine ganz große Fangruppe. Dann hat sie so ein bisschen angefangen zu sprechen und hat sich in den ersten 3 Sätzen verhaspelt und hat dann gestockt und sagt so, oh, es tut mir leid, ich bin auch total aufgeregt, ja. Ja. Weil sie aber natürlich grundsätzlich als extrem kompetent wahrgenommen wird und außerdem eine sehr sympathische Fangruppe hat, sind Stantepede mehrere Personen in den ersten Reihen aufgestanden, haben applaudiert, haben ihr zugerufen. Ruckzuck stand die Hälfte des Saals und hat ihr einen Applaus gegeben für, ja, noch für gar nichts. Denn es war einfach nur Zuspruch. Sie war sofort super sympathisch. Ob das jetzt wirklich Zufall war, dass ihr da so ein bisschen was durcheinander geraten ist in den Worten oder ob das vielleicht dann doch ein großes Bewusstsein für diesen Effekt ist, das lasse ich mal dahingestellt sein. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Das schafft Verbindung. Also, was lernen wir jetzt daraus? Wenn du nie einen Fehler machst, dann wirkst du nicht perfekt. Dann wirkst du distanziert und vielleicht sogar ein bisschen arrogant. Menschen fühlen sich unwohl damit, wenn sie sich ständig mit dir vergleichen müssen und sie nichts haben, wo sie nicht auch mal sagen können, so, oh, wie sympathisch, jetzt passiert dem das auch mal. Also wenn du mal stolperst, dabei dann aber im Grunde genommen aufrecht bleibst, sprichwörtlich gesprochen, dann gibst du anderen auch die Erlaubnis, eben auch nicht perfekt zu sein. Und das genau schafft, wie eben schon gesagt, diese Verbindung. Da kann man sich mit identifizieren. Und jetzt denk mal zurück. Wann hast du zuletzt durch einen kleinen Patzer vielleicht Pluspunkte gesammelt? Oder kennst du jemanden, der erst durch seine Unperfektheit so richtig sympathisch für dich wurde? Und wenn du magst, schreib mir das gerne auf Instagram oder kommentiere mit einem Post unter dieser Folge, sowohl bei Apple als auch bei Spotify als auch bei YouTube. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf deine Geschichten. Und damit sind wir schon beim nächsten Aha-Effekt aus der Psychologie, der uns zeigt, warum du genau dann rebellierst, wenn dir jemand sagt, was du tun sollst. Es geht um das Prinzip der Reaktanz. Kennst du das Gefühl, wenn dir jemand sagt, mach das nicht? Und plötzlich willst du es unbedingt tun? Vielleicht erinnert dich das auch an deine Kindheit. Du wolltest auf einen Baum klettern und deine Mutter hat gerufen, das ist zu gefährlich, komm da runter, mach das nicht. Und was hast du gemacht? Genau, du bist erst recht hochgeklettert. Aber das ist nicht nur ein Kindheitsphänomen. Wir alle tragen diesen inneren Rebellen in uns. Egal, ob wir 5 oder 50 sind. Und dieses Verhalten erklärt die sogenannte Reaktanztheorie, erstmals beschrieben von Jack Brehm im Jahr 1966. Sie besagt, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird, selbst nur leicht, dann entsteht in uns ein innerer Widerstand, eine Art psychologisches Jetzt erst recht. Und dieser Widerstand ist nicht immer rational. Ich würde sagen, nie rational. Es ist ein emotionaler Reflex, ein Schutzmechanismus, um unsere Selbstbestimmung zu verteidigen. Klassischer Fall und Beispiel tatsächlich von gestern. Ich bin gerade hier auf Mallorca und gestern haben wir den Markt in Santaní besucht. Wunderschöner Markt. Also wenn ihr jemals nach Mallorca kommt, müsst ihr dorthin mittwochs und samstags. Man muss sehr früh kommen, um dann wirklich auch einen Parkplatz zu bekommen. Auf jeden Fall sind wir durch das Eingangstor an einer bestimmten Seite des Marktes gegangen und dort ist eine Galerie und davor stehen Stiere aus, ja, so eine Art von Metall. Es sind mehrere relativ große Gebilde. Und es steht ein dickes Schild dran, don't touch, bitte nicht berühren. Sie haben unterschiedliche Farben, ja, blau, rot, gelb, silber. Ja, und was denkst du sofort, also was denke auch ich sofort, wenn da steht, don't touch, bitte nicht berühren. Eigentlich ist mein erster Impuls zu denken, aus was für Material sind die eigentlich? Ich müsste das jetzt eigentlich mal anfassen, um es einfach nur rauszufinden. Ja, ich will es ja nicht streicheln, aber es hat mein Interesse zigmal mehr geweckt, als wenn nichts dran gestanden hätte. Wirklich faszinierend. Oder wenn jemand zu dir sagt, und das werdet ihr bestimmt kennen, das ist nichts für dich. Und schon willst du beweisen, dass es doch was für dich ist. Ja, warum denn eigentlich nicht? Was passiert denn, wenn ich es jetzt doch mache? Oder noch direkter, du bekommst einen Tipp von jemandem, wie du dein Business führen solltest. Und anstatt dankbar zu sein, denkst du, was will der mir erzählen? Ich mache das hier auf meine Art. Das ist Reaktanz. Warum ist das so tief in uns verankert? Das Bedürfnis nach Autonomie, also nach Selbstbestimmung, ist ein Grundbedürfnis. Und wenn wir merken, dass jemand uns manipulieren, kontrollieren oder vielleicht auch gängeln will, schaltet unser System auf Gegenwehr. Selbst wenn der Ratschlag objektiv sinnvoll wäre. Wir wollen nicht gezwungen sein, ihm zu folgen. Und das erklärt übrigens auch, warum Reverse Psychology, also umgekehrte Psychologie, so gut funktioniert. Wenn du nämlich sagst, ach, das ist wahrscheinlich nichts für dich, wird dein Gegenüber eher neugierig und will es erst recht wissen. Vielleicht trifft das ja auch auf dich zu. In der Führung von Teams ist das übrigens ein Gamechanger. Chefs, die diktieren statt zu inspirieren, bekommen oft Reaktanz statt Motivation. Wenn du willst, dass Mitarbeiter Verantwortung übernehmen, dann gib ihnen Entscheidungsfreiheit. Sag nicht, das musst du bis Freitag machen, sondern sag zum Beispiel, was denkst du? Wie würdest du die Aufgabe angehen und was brauchst du auch von mir, um das bis Freitag zu schaffen? Das erzeugt Ownership und reduziert Widerstand. Also, wenn du ehrlich bist, wie oft hast du dich schon selbst blockiert, nur weil jemand dir gesagt hat, was du tun oder lassen sollst? Und vielleicht war der Rat gar nicht schlecht, aber dein innerer Rebell hat sofort auf Durchzug geschaltet. Und mein Tipp, wenn du Reaktanz in dir spürst, dann atme kurz durch. Und jetzt kommt die magische Frage, die du dir in so einem Moment stellen kannst. Wie würde ich mich fühlen und was würde ich tun, wenn die Idee oder der Ratschlag von mir an mich selber käme, also meine Idee wäre? Denn Reaktanz ist nicht immer hilfreich. Sie ist ein Impuls, kein Urteil. Und mich würde interessieren, wann hast du zuletzt einen Ratschlag ignoriert? Nicht, weil er schlecht war, sondern weil du dich gegängelt gefühlt hast. Also schreib mir auch dazu gerne auf Instagram oder teil deine Erfahrung hier in den Kommentaren. Ich antworte dir garantiert und ich bin mega gespannt. Und jetzt kommen wir zu einem psychologischen Prinzip, das fast alle Verkäufer, bewusst oder unbewusst, ausnutzen. Warum wir nämlich viel stärker auf Verlust reagieren als auf Gewinn. Es geht um Verlustaversion. Und du wirst gleich verstehen, warum du dein kostenloses Probeabo und dein Newsletter lieber behältst als kündigst. Stell dir mal vor, du gewinnst 100 Euro. Ganz spontan. Freude, Euphorie, kurz tanzt das Herz. Hey, du hast 100 Euro gewonnen. Und zwei Tage später verlierst du dieselben 100 Euro. Was bleibt stärker hängen? Richtig, der Verlust. Der Gewinn war schön, aber der Verlust tut weh. Und das ist kein Zufall. Das ist Psychologie. Die Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Amos Tversky haben herausgefunden, der Schmerz des Verlustes ist etwa doppelt so intensiv wie die Freude über einen gleich großen Gewinn. Mit anderen Worten, wir empfinden 100 Euro Verlust als doppelt so schlimm, wie wir 100 Euro Gewinn genießen. Und das nennt sich Loss Aversion, auf Deutsch Verlustaversion. Und das erklärt so vieles in unserem Leben. Und ich bin sehr gespannt, was davon mit dir in Resonanz geht. Zum Beispiel, warum wir Aktien zu lange halten, die ins Minus laufen. Warum wir lieber in einer schlechten Beziehung bleiben, als uns zu trennen. Warum Menschen bei Verhandlungen lieber nichts tun, als ein Risiko einzugehen. Und warum uns die Kündigung eines Probeabos schwerer fällt als das eigentliche Abo. Das möchtest du als Beispiel? Ja, nimm das 30-Tage-Gratis-Abo für eine Streaming-Plattform. Du nutzt es, du richtest dir dein Profil ein, du schaust drei Serien. Du nutzt es und dann kommt die Kündigungserinnerung. Und eigentlich weißt du, ich brauch's nicht. Ich hab's gemacht, weil es umsonst war. Aber dein Gehirn sagt dir, wenn ich kündige, dann verliere ich etwas, was ich schon habe. Und zack, du bleibst Kunde. Willkommen in der Psychologie. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich bleib sicher kein Kunde, na, das Prinzip hatten wir eben, ne? Vielleicht ist auch genau das Gegenteil der Fall. Aber natürlich ist das hier keine 100%-Quote. Nicht alle bleiben Kunden, aber viele. Und Verkäufer nutzen diese Mechanik seit Jahrzehnten. Sowas wie nur noch heute erhältlich, solange der Vorrat reicht, letzte Chance auf den Frühbucherrabatt oder hier an der Playa besonders beliebt. Ja? Heute billig, morgen teuer. Gut, das glaubt natürlich keiner, aber irgendwie ist es dann doch ganz witzig. Und das alles erzeugt FOMO, kurz für Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen oder zu verlieren. Und das ist nichts anderes als die raffinierte Ausnutzung der Verlustaversion. Wir handeln nicht, weil wir etwas gewinnen könnten, sondern weil wir Angst haben, etwas zu verlieren. Und wenn du selber Produkte verkaufst, zum Beispiel auch Immobilien, dann frag dich mal, sprichst du von Chancen oder von dem, was Menschen verpassen, wenn sie nicht handeln? Die Kernfrage ist, warum tun wir uns mit Verlusten eigentlich so schwer? Tja, und Verlust bedeutet letztendlich Kontrolle abgeben. Verlust bedeutet Unsicherheit. Und Verlust bedeutet manchmal auch Scheitern zugeben. Und deshalb hängen wir an Dingen, die uns nicht gut tun, ob es Beziehungen sind, Besitz oder auch alte Entscheidungen. Die Verlustaversion wirkt ganz tief in uns, wie ein unbewusstes Alarmsystem. Aber manchmal hindert sie uns am Wachsen. Und wenn du das nächste Mal vor einer Entscheidung stehst, dann frag dich, halte ich daran fest, weil ich es wirklich will? Oder halte ich nur daran fest, weil ich es ungern verlieren will? Und manchmal ist der Verlust der erste Schritt zu einem echten Gewinn. Manchmal erkennt man es auch erst einige Wochen oder Monate später. Und jetzt bist du dran. Was war dein letzter vermeidbarer Verlust? Etwas, was du zu lange gehalten hast, was du eigentlich nicht loslassen wolltest? Und wie hast du dich danach gefühlt? Ich freue mich auch hier, wenn du es unten in die Kommentare schreibst. Wenn du mir auf Instagram schreibst oder postest, kannst du mir natürlich auch ganz privat und anonym dazu schreiben, wenn es etwas Privates ist. Ich freue mich und lese jede Nachricht. Und jetzt wird es richtig spannend. Und ehrlich gesagt, auch etwas unbequem. Denn im nächsten Punkt geht es darum, wie unser Gehirn ständig Muster erkennt, selbst da, wo keine sind. Und da schließe ich mich ausdrücklich mit ein. Ob beim Glücksspiel, in Beziehungen oder bei der Börse. Wir reden über die sogenannte Clustering Illusion. Hast du schon mal an einem Spielautomaten gesessen oder jemand anders dabei beobachtet? Und es ist fünfmal hintereinander rot gefallen oder beim Roulette fünfmal rot gekommen. Und jetzt hörst du jemanden sagen, vielleicht ja sogar du selber in deinem Kopf, dich selber, jetzt muss doch endlich mal schwarz kommen. Klingt total logisch, oder? Ist es aber nicht. Willkommen in der Welt der Clustering Illusion, dem psychologischen Zwang unseres Gehirns, in zufälligen Ereignissen Muster zu erkennen und das auch, wenn es gar keine gibt. Was ist die Theorie dazu? Die Clustering Illusion wurde unter anderem von Gilovich, Vallone und Tversky untersucht. Und sie besagt, Menschen neigen dazu, Zufälle als bedeutungsvoll zu interpretieren. Wir wollen Muster, wir brauchen Muster. Denn Muster bedeuten für unser Gehirn Sicherheit, Kontrolle und Vorhersagbarkeit. Aber das Problem ist, das Leben ist nicht kontrollierbar und die meisten Dinge im Alltag sind eben nicht vorhersehbar. Ein paar Beispiele gefällig. Der Börsenkurs ist seit Tagen gefallen, also muss er doch bald wieder steigen. Tja, wirklich? Nur weil er ein paar Tage gefallen ist? Oder du hattest 3 schlechte Dates. Also, das nächste muss doch besser werden. Ja, aber warum? Oder dein Kollege hat 3-mal recht gehabt. Also ist er jetzt der neue Investment-Guru oder sogar Wahrsager? Das alles sind Trugschlüsse. Das ist keine Statistik, das ist keine Kausalität. Das sind nur Muster, die wir sehen wollen. Und ich habe ein ganz prägnantes Beispiel noch dafür, also wirklich ein wunderschönes Beispiel. Du wirfst eine Münze und sie zeigt jetzt 5-mal hintereinander Kopf. Und ich garantiere, die meisten, die hier zuhören, mich selbst inklusive, denken doch jetzt, die Wahrscheinlichkeit für Zahl ist doch jetzt viel höher. Nach 5-mal Kopf muss doch jetzt Zahl kommen. Und das ist falsch. Denn die Wahrscheinlichkeit ist wie immer exakt 50%. Aber dein Gehirn glaubt, da ist ein Trend, da ist eine Richtung, da ist eine Logik und du willst sie nutzen. Also, warum tun wir das eigentlich, psychologisch betrachtet? Die Welt ist komplex, oft chaotisch und wir sind von Informationen, Zufällen und Ereignissen umgeben, die wir nicht kontrollieren können. Und genau deshalb versuchen wir ständig, Ordnung hineinzubringen. Wir erzählen uns Geschichten, wir suchen nach Zeichen, wir glauben an Karma, Glückssträhnen und Pechvögel. Und das alles aus einem tiefen Wunsch heraus. Ich will das Leben verstehen. Ich will die Zukunft kontrollieren. Aber die Wahrheit ist, du kannst nicht alles kontrollieren. Aber du kannst lernen, besser damit umzugehen. Wenn du Investor bist, hör auf, Muster dort zu sehen, wo keine sind. Wenn du Unternehmer bist, dann bewerte Ergebnisse, nicht Bauchgefühle. Wenn du Entscheidungen triffst, dann frage dich, sehe ich hier wirklich einen Trend? Oder will ich nur einen sehen? Viele Menschen verlieren zum Beispiel beim Pokern, beim Investieren oder bei Partnerwahlen nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie zu klug sein wollen und überall Sinn hineininterpretieren. Merk dir diesen zentralen Satz zu diesem Punkt. Das Gehirn hasst Zufall, aber der Zufall interessiert sich nicht für dein Gehirn. Ich sag's dir nochmal, das Gehirn hasst Zufall, aber der Zufall interessiert sich nicht für dein Gehirn. Also, wenn du das nächste Mal glaubst, jetzt ist es aber fällig, dann frag dich, ist das wirklich Statistik oder ist das nur dein Wunschdenken? Manchmal ist die Welt einfach zufällig. Und das zu akzeptieren, ist eine Form von mentaler Reife. Was war dein letzter Trugschluss? Ein Muster, das du vielleicht gesehen hast, obwohl es gar keins gab. Ich bin gespannt auf vielleicht auch eine kleine Anekdote, die du mit mir auf Instagram oder hier unter der Podcast-Folge teilst. Bin wirklich gespannt, was dein Gehirn dir schon mal vorgespielt hat. Und im nächsten Kapitel gehen wir noch tiefer in unsere inneren Widersprüche. Dann wird's philosophisch und unangenehm zugleich. Warum rauchen Menschen, die sich für gesund halten? Warum betrügen Leute und halten sich gleichzeitig für hochmoralisch und ethisch korrekt? Das und vieles mehr hörst du in der nächsten Podcast-Folge kommenden Montag. Dann machen wir die Serie zusammen rund. Und in der Zwischenzeit arbeite ich schon mal weiter an der Spezialserie zu den virtuellen Assistenten. Der Name dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.